Ich kann tun, was ich will, Gott greift doch nicht ein. Ich lese dazu einige Verse, die ich im Laufe der Woche schon wiederholt zitiert habe. Verse aus Johannes 3, von Vers 17 bis 19. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, auf dass er die Welt richte, sondern auf dass die Welt durch ihn errettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Meine lieben Freunde, zu aller Zeit haben Menschen über Gott nachgedacht. Es gibt zum Beispiel keinen Philosophen, der nicht irgendwie die Frage nach Gott anschneidet. Es gibt auch kein Volk ohne Religion. Wir können zu den Arabern gehen oder den Eskimos, zu den Indianern oder den Chinesen. Sie alle haben irgendeine Vorstellung von einem höheren Wesen, von Gott. Der Gedanke sitzt in uns. Dem braucht uns niemand beizubringen. Dafür ein kleines Beispiel. Ein Pfarrer, vielleicht 40 Jahre alt, traf einen Klassenkameraden nach langer Zeit wieder. Er fragte ihn, was er mache, und war dann sehr interessiert, als er hörte, dass der Klassenkamerad Missionar geworden war. Und wie er ihm nun erzählt, er arbeitete in Zentralafrika, da hat der Pfarrer erstaunt gefragt, wie bringst du denn den Menschen den Gottesbegriff bei? Ach, hat der Missionar gelächelt, das brauche ich doch nicht, den haben die doch längst. Jeder Mensch hat eine Vorstellung von Gott. Man versucht manchmal, sie uns auszutreiben. Und man beruft sich dann darauf, dass wir moderne Menschen seien. Aber das Erstaunliche ist, der Widerstand gegen den Glauben, der kommt gar nicht von denen, die eigentlich das moderne Menschentum vertreten, nämlich von den Naturwissenschaftlern, sondern der kommt meist von den Philosophen und auch da noch meist von den Philosophen aus dem zweiten Glied. Die Vorstellung von Gott ist ganz einfach da. Nun wissen wir alle, dass Gott Forderungen an uns stellt. Ich glaube nicht, dass viele hier im Zelt sind, die die 10 Gebote noch hersagen könnten. Aber wir alle wissen doch, dass es da heißt, du sollst und du sollst nicht. Das ist uns bekannt. Der Gedanke ist einfach mit Gott verbunden. Und diese Gebote Gottes, die empfinden wir als gut. Im Grunde genommen freuen wir uns darüber. Und irgendwie stehen wir alle auf der Seite Gottes. Gott fordert uns zum Beispiel auf, für die Wahrheit einzustehen. Und das tun wir doch. Wir sind alle beleidigt, wenn man uns einen Lügner nennt. Und wir sind verärgert, wenn man uns belügt. Gott fordert uns auf zur Gerechtigkeit. Und wir alle erwarten, dass man uns gerecht behandelt. Gott fordert uns auf zur Ehrlichkeit. Und wir wissen doch alle, wenn ein Dieb ertappt wird, der schämt sich. Der sagt nicht, ja, ich bin helle, ich nehme es gleich vom Regal, ich gehe nicht an die Kasse. Nein, der schämt sich, dass er so jämmerlich gehandelt hat. Und viele der Gebote sind im Laufe der Jahrhunderte und Jahrtausende, kann man sagen, denn sie gehen ja zurück bis auf Mose, sind Bestandteil unserer menschlichen Gesetze gewesen und geworden. Und jetzt macht man eine ganz erstaunliche Feststellung. Obwohl alle für Wahrheit sind, wird sehr viel gelogen. Obwohl alle für Gerechtigkeit sind, wird sehr viel betrogen. Und der Mann, der entsetzt ist, wenn seine Frau ihn betrügt, der sagt, wenn er das tät, dann wäre das doch etwas anderes. Oder sehen wir, dass wir Menschen immer dazu neigen, für uns eine Ausnahme zu beanspruchen? Und die meisten denken tatsächlich, sie wären irgendein Sonderfall. Eigenartig, dass es so viele Sonderfälle gibt. Die müssten ja in der Einzahl sein. Aber nein, die gibt es sehr häufig. Und dann kommt natürlich die Frage, was wird denn Gott dazu sagen, wenn wir seine Gebote einfach übertreten? Wird er eingreifen? Er hat gesagt, du sollst und du sollst nicht. Und ich störe mich nicht dran. Komme ich damit durch? Ich weiß nicht, wer der Erste war, der sich über die Gebote im Weg gesetzt hat, nachdem Mose den Israeliten das Gesetz gegeben hatte. Aber einer wird ja wohl angefangen haben. Und den werden sie auch beobachtet haben, was es dann gab. Dann haben sie festgestellt, es gab nichts. Und dann haben allmählich immer mehr die Gebote überschritten. Und allmählich kam man zu der Überzeugung, du kannst in aller Ruhe tun, was du willst. Gott hat das zwar befohlen, er setzt das aber nicht durch. Einige haben es angefangen, die Jungen übernehmen es gleich. Und allmählich sind sie ganz sicher geworden, den Frommen, die nach Gott fragen, denen geht es auch nicht besser. Wenn Gott überhaupt eingreift, dann nur ganz selten. Man braucht sich also nicht vor Gott in Acht zu nehmen, oh nein. Anders ist es mit der Polizei. Die muss man ernst nehmen. Aber wenn die Polizei dem Verbrecher das Geld nicht abjagt, Gott lässt ihn fahren, kann er nach Südamerika fahren, schönes Haus kaufen und im Frieden leben. Gott, der greift nicht ein. Das ist allmählich zur festen Überzeugung geworden. Und so weiß dann jeder, wen er ernst nehmen muss. Der normale Mensch, die Polizei, der Geschäftsmann, die Konkurrenz, der Politiker, die öffentliche Meinung. Aber Gott, bedauere, völlig uninteressant. Und das beste Beispiel, das sind wir doch, wir Menschen in der Bundesrepublik. Denken wir doch einmal an unsere Vergangenheit. Wir haben 6 Millionen Juden umgebracht. Gewusst, geplant, kalt lächelnd. Und wie geht es uns? Uns geht's glänzend. Ich glaube, es gibt kein Volk auf der Erde, wo der normale Mann es besser hat als bei uns. Wir sind ein Rechtsstaat, wir sind ein Sozialstaat. Wir können so viel Geld mit ins Ausland nehmen, wie wir wollen. Da gibt es keine Kontrolle, nur noch bei ganz wenig Ländern. Wir können schnell fahren auf unseren Straßen. Wir haben es wirklich gut, ungeachtet alles dessen, was wir gemacht haben. Und jetzt stehen wir vor der Frage, warum greift Gott nicht ein? Nimmt er seine eigenen Forderungen nicht ernst? Ist das nur Bluff, wenn er uns das sagt? Ist er nicht mehr an uns interessiert? Hat er seine Ansichten geändert? Wir Menschen ändern unsere Gesetze ja dauernd. Was vor 100 Jahren verboten war, ach, das ist längst erlaubt. Vielleicht ist Gott so fortschrittlich wie wir und hat alles geändert. Nein, das stimmt alles nicht. Gott darf nicht eingreifen. Gott kann überhaupt nicht eingreifen. Unser Leben hier ist unsere Bewährungszeit. Wir sind gewissermaßen auf dem Prüfstand. Gott will feststellen, wer wir sind, wie wir zu ihm stehen. Und da muss er uns Freiheit lassen. Eine moralisch wertvolle Entscheidung ist nur möglich, wenn kein Zwang vorhanden ist und wenn kein Vorteil damit verbunden ist. Sonst gibt es keine moralisch wertvolle Entscheidung. Nehmen wir einmal an, da ist ein Gewaltverbrecher. Alle paar Wochen hat er jemand mit einer Eisenstange zusammengehauen und beraubt. Jetzt hat man ihn gepackt. Er ist zu einigen Jahren Gefängnis verurteilt worden. Jetzt passiert nichts mehr. Er ist der harmloseste Kerl, solange er hinter schwedischen Gardinen sitzt. ganz freundlicher Mann, man kann sich mit ihm unterhalten. Ist er anders geworden? Das kann man erst wissen, wenn er wieder draußen ist. Wenn er wieder die Möglichkeit hat, sich eine Eisenstange zu beschaffen und bei Dunkelheit auszugehen. Solange der im Gefängnis sitzt, kann das keiner sagen. Oder nehmen wir an, da ist eine Frau, die pflegt mit größter Sorgfalt ihre alte Nachbarin. Und einige denken, die tut aber was dran. Und dann kommt ein anderer und sagt, wieso? Die Nachbarin ist reich und notariell ist festgelegt, dass sie ihr feines Haus erbt. Dafür würde ich die auch pflegen. Da merken wir, wenn ein Vorteil dahinter steckt, dann ist es wieder keine moralische Leistung. Es bleibt dabei, eine moralisch gute Tat kann überhaupt nur getan werden, ohne Zwang und ohne Vorteil. Und das bietet uns Gott. Er sagt uns, was wir tun sollen, und dann lässt er uns herumlaufen, wie es uns gefällt. Wir können uns benehmen wie die Wilden. Er lässt uns machen. Und das muss er auch. Ich kann nur dann nachweisen, dass ich für die Wahrheit bin, wenn ich die Möglichkeit habe, zu lügen. Ein Mensch kann nur dann zeigen, dass er treu ist in der Ehe, wenn er auch die Möglichkeit zum Ehebruch hat. Wir müssen endlich einmal eins wissen. Wir spielen auf dieser Erde kein Theater. Das ist hier kein Schaukampf. Boxer machen ja ab und zu einen Schaukampf, wo abgemacht ist, dass keiner den anderen hart trifft. So ist das hier nicht. Wir spielen kein Theater. Es geht hier ums Ganze. Und darum muss Gott uns Freiheit lassen, damit wir zeigen, wer wir sind, wo wir innerlich stehen. Aber nun ziehen einige Menschen daraus einen schrecklichen Schluss. Sie sind tatsächlich der Ansicht, weil Gott zurzeit nicht eingreift, darum wird er nie eingreifen. Und das ist die Überzeugung der meisten Menschen heute. Sie sagen sich, ich kann absolut tun, was ich will. Gott, nein, der wird mich nie zur Rechenschaft ziehen. Und die Bibel sagt uns, dass Gott das tun wird. Und ich will drei Gründe nennen, aus denen klar hervorgeht, dass Gott uns einmal zur Rechenschaft zieht. Erstens, solch ein Verhalten ist begründet in seinem Charakter, in seinem Wesen. Zweitens, dass er es tun wird, ist bewiesen durch die Geschichte. Und drittens, dass er es tun wird, ist bezeugt durch das Wort Gottes. Zum ersten Punkt. Die Tatsache, dass Gott richten wird, ist begründet in seinem Charakter. Ich habe hier immer wieder darauf hingewiesen, dass eine der wichtigsten, entscheidenden Charaktereigenschaften Gottes seine Heiligkeit ist. Wenn wir nicht davon ausgehen, dass Gott heilig ist, bekommen wir ein so einseitiges Bild, dass es nur noch eine Verzerrung ist. Das müssen wir wissen. Gott ist heilig. Und wenn es kein Endgericht gäbe, dann wäre Gott nicht heilig. Wenn es kein Endgericht gäbe, dann hätte Gott weniger Gerechtsempfinden als wir. Ja, was meinen wir denn, wenn einer von uns einmal sich einen Tag in einem Konzentrationslager umsehen könnte? Wenn er sähe, wie die Menschen untergebracht sind, schlechter als das Vieh. Wenn er das jämmerliche Essen sähe. Wenn er die Schreie der Gefolterten hörte. Da wird doch keiner von uns gleichgültig bleiben. Wenn wir die Macht hätten, wir würden alle eingreifen. Wenn Gott nicht eingreifen wollte, hätte Gott weniger Gerechtigkeitssinn als wir. Die Bibel betont Gottes Gerechtigkeit. Ich erinnere noch einmal an Offenbarung 4, Vers 8. Da wird von Gott gesagt, heilig, heilig, heilig ist Herr Gott Allmächtiger, der da ist, der da war, der da kommt. Immer wieder wird Gottes Heiligkeit betont. Ich habe auch schon gesagt, dass es auf unserer Erde kein Land ohne Justiz gibt. Und wenn man sich einmal ein Land ohne Justiz vorstellt, ein Land, in dem es keine Gesetze, keine Gefängnisse, keine Polizei gäbe, das wäre doch ein Narrenland. Da könnte und wollte keiner von uns wohnen. Und solch ein Narrenreich soll Gott haben? Nein. Es ist ganz sicher, dass Gott einmal richten wird. Nun das Zweite. Dass er richten wird, ist bewiesen durch die Geschichte. Denken wir einmal an die Sintflut. Statistiker haben ausgerechnet, dass da schon mehrere Millionen Menschen gelebt haben. Und Gott hat sie alle, ich meine, hier sollte ich mal ganz platt sprechen, mit Ausnahme von 8 Menschen hat er sie alle jämmerlich ersaufen lassen. Das war doch ein furchtbares Gericht. Wie werden die Menschen um ihr Leben gerungen haben? Wie werden die auf die Berge gestiegen sein? Wie werden sie versucht haben, noch ein Floß zusammenzubinden? Und sie sind alle jämmerlich ertrunken. Oder denken wir daran, dass Gott zugelassen hat, dass sein Volk Israel in die babylonische Gefangenschaft kam. Die haben das gar nicht geglaubt. Die haben gesagt, das kann doch nicht sein. Hier ist Gottes Tempel, den lässt er nicht untergehen. Und Gott hat ihnen gesagt, wenn ihr euch nicht ändert, mein Tempel hält mich nicht davon ab. Der wird zerstört bis ins Letzte und die wertvollen Geräte, die kommen nach Babylon. Das könnt ihr mit mir nicht machen. Und die Israeliten sind nach Babylon gekommen. Noch viel furchtbarer war es nach der Eroberung von Jerusalem im Jahre 70. Die Juden hatten sich gewehrt. Die Pharisäer haben sich darauf berufen, dass sie das Gesetz Gottes gehalten hatten. Sie waren tatsächlich der Auffassung, Gott könnte gar nicht gegen sie vorgehen. Und Gott hat sie in die Hand der Römer gegeben. Die sind niedergemacht worden. Und die übrig blieben, sind gekreuzigt worden. Man hat gekreuzigt, bis man kein Holz mehr hatte. Zum Teil hat man den Menschen von 2 Seiten an ein Kreuz geschlagen. Und was dann noch übrig blieb, kam auf die Galeeren. Man mag sich fragen, wo waren denn dann noch Juden? Nun, das ganze Mittelmeergebiet war ja von Juden besiegelt. Oder denken wir an die Not, die die Juden bis heute erlitten haben. Gott greift richtend ein. Wer das noch nicht weiß, der kennt keine Geschichte. Nun der dritte Punkt. Ich sagte als erstes, es ist begründet in Gottes Charakter. Als zweites, bewiesen durch die Geschichte. Als drittes, bezeugt durch das Wort Gottes. Wir lesen in Hebräer 9, Vers 27, es ist den Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Man hört aus der Formulierung, so sicher wie das Sterben, so sicher ist das Gericht. Ich will dazu aber noch einige Worte aus Apostelgeschichte 17 lesen. Das heißt aus der Rede, die der Apostel auf dem Areopag gehalten hat. Von Vers 30 an finden wir die letzten Worte. Nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie allenthalben Buße tun sollen, weil er einen Tag gesetzt hat, an welchem er den Erdkreis richten wird, in Gerechtigkeit, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat allen den Beweis davon gegeben, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Ich weiß nicht, ob uns aufgefallen ist, was da alles steht. Der Tag des Gerichtes steht schon fest. Uns nicht bekannt, aber von Gott bestimmt. Der Umfang des Gerichtes steht fest. Der Erdkreis wird gerichtet. Der Grundsatz des Gerichtes steht fest, in Gerechtigkeit. Da gibt es also keine mildernden Umstände. Und der Richter steht auch fest. Jesus Christus ist der Richter. Man muss das alles sich recht vorstellen. Der, der heute noch vor uns steht als der Retter, wird einmal Richter sein. Das letzte Buch der Bibel ist die Offenbarung. Es ist ein sehr schwer zu verstehendes Buch und es steht vieles darin, was ich überhaupt nicht erklären könnte. Aber eins sieht man doch, wenn man die Offenbarung liest. Am Ende Gericht. Die Offenbarung spricht fast nur vom Gericht. Da steht sogar der Ausdruck, der Zorn des Lammes. Wir müssen uns die Verbindung einmal denken. Wenn wir vom Lamm hören, denken wir doch an das Wort, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Und hier wird gesprochen vom Zorn des Lammes. Also können wir das eine sagen. Es ist Gott absolut ernst mit dem Gericht. Und wer meint, es gäbe kein Gericht, der begeht den größten Irrtum seines Lebens. Und jetzt müssen wir uns einmal fragen, wie warnt denn Gott uns Menschen? Gott warnt uns durch sein Wort. Und dazu muss ich sagen, dass Gott sein Wort für ausreichend hält. Ich finde das außerordentlich ernst. Denken wir einmal an Adam und Eva im Garten Eden. Gott hatte zu Adam gesagt, des Tages, da du davon isst, wirst du gewisslich sterben. Adam hatte Eva unterrichtet, sie wusste ganz genau Bescheid, sie wiederholt es der Schlange und dann erliegt sie der Versuchung der Schlange. Warum hat Gott nicht um den Garten eine Mauer gebaut, um die Schlange wegzuhalten? Warum hat er nicht wenigstens einen Engel geschickt, der sich neben Eva stellt und sagte, Eva, Vorsicht, die Schlange betrügt dich, halt dich an Gottes Wort. Ich kann nur eine Antwort geben. Gott hält sein Wort für ausreichend. Für ausreichend in der schlimmsten Situation, in der die Menschen gestanden haben. Sie hatten das Wort und Gott hielt es für ausreichend. Es gibt ein zweites Beispiel, um das zu stützen. In Lukas 16 lesen wir, wie der reiche Mann im Totenreich seine Augen aufschlägt. Sofort wird ihm bewusst, ich habe 5 Brüder, die dürfen auf keinen Fall hierher kommen. Und dann sagt er zu Abraham, sende Lazarus in das Haus meines Vaters, denn ich habe 5 Brüder, die sollen nicht kommen an diesen Ort der Qual. Abraham sagt, sie haben Mose und die Propheten, lass sie die hören. Der Reiche sagt, nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten aufersteht, dann werden sie überzeugt werden. Abraham, wenn sie nicht von Mose und den Propheten überzeugt werden, dann auch nicht, wenn einer von den Toten aufersteht. Gott hält sein Wort für ausreichend. Und das ist etwas ungeheuer Wichtiges, dass ihr das alle wisst. Ihr kriegt keine andere Warnung. Ich sage euch jeden Abend, was auf euch zukommt. Ihr braucht nicht zu denken, Gott schickte nur einen Engel oder irgendeine Vision. Er hält sein Wort für ausreichend. Gott warnt uns weiter durch unser Gewissen. Unser Gewissen ist eine sehr feine Stimme, die uns immer wieder mahnt. Nun weiß ich, dass man heute betont, vor allen Dingen die jungen Leute, das Gewissen ist doch sehr unterschiedlich. Das stimmt. Menschen der verschiedensten Art haben ganz verschiedene Einstellungen. Aber man kann das Gewissen auf eine sehr einfache Formel bringen und die heißt, das Gewissen ist die Stimme, die uns mahnt, uns bindet an die höchsten Werte, die wir kennen. Diese höchsten Werte sind verschieden, aber immer bindet das Gewissen jeden an diese Werte. Für den, der das Wort Gottes kennt, ist der Wille Gottes dieser höchste Wert und an den bindet ihn sein Gewissen. Wie spricht Gottes Stimme zu uns? Da fragen so viele. Ich glaube, die Frage beantworten zu können. Wir lesen das in 1. Könige 19. Da steht der Prophet Jeremia vor Gott. Gott geht vorüber und wir hören, da war zunächst ein Sturmwind und es heißt, Gott war nicht im Wind. Dann ein Erdbeben, Gott war nicht im Erdbeben. Dann ein Feuer, Gott war nicht im Feuer. Und dann heißt es, die Stimme eines leisen Säuselns. Und da verbirgt Elia sein Haupt, da geht Gott vorüber. Das sagt uns etwas ganz, ganz Wichtiges. Gott spricht leise zu uns. Gott donnert uns nicht an wie ein Feldwebel. Gott spricht so leise, dass man ihn leicht überhören kann. Ich las vor vielen Jahren, man erkennt die Stimme Gottes an ihrer stillen Beharrlichkeit. Und das habe ich erfahren. Die kommt immer wieder. Das ist nicht der Weg. Lass das beiseite. Da musst du hergehen. Die Stimme Gottes spricht zu uns in ihrer stillen Beharrlichkeit. Wenn man sie hören möchte, dann muss man den Willen dazu haben. Gott zwängt sie uns nicht auf. Dazu ist er viel zu groß und zu wunderbar. Er gibt uns die Möglichkeit, zu ihm zu finden. Er spricht zu uns im Gewissen und durch seine stille Stimme. Jetzt komme ich zu dem Vers, den Versen, die wir zu Anfang lasen. Wir lasen, Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, auf dass er die Welt richte. Die Bibel sagt uns, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, der als Mensch auf unsere Erde gesandt wurde. Man begegnet immer wieder Menschen, auch Theologen, die sich darüber wundern, dass in der Bibel Wunder stehen. Ich wundere mich überhaupt nicht. Wenn in der Bibel keine Wunder ständen, dann würde ich bezweifeln, ob das Wort wirklich von Gott spricht. Wenn mir da etwas berichtet wird von dem allmächtigen Gott, der mir im ersten Satz vorgestellt wird als der Schöpfer Himmels und der Erde, ja, da muss doch mehr geschehen, als wenn da irgendein paar alte Männer herumspazieren. Das ist doch ganz klar. Und darum wundere ich mich überhaupt nicht darüber, dass Wunder in der Bibel stehen. Die gehören einfach zu Gott. Aber dies Wunder, dass Gott seinen Sohn Mensch werden ließ, das ist ein Wunder, das übersteigt alle Erwartungen. Und das wird uns im Neuen Testament immer wieder gesagt. Und das macht einen Christen aus, dass er zutiefst überzeugt ist von der Göttlichkeit Jesu. Jesus Christus ist für uns kein Sozialreformer. Er ist nicht einer, der uns so einige kleine Lebensregeln beibringen will. Er ist der Sohn Gottes, der Mensch geworden ist, um unsere Schuld zu sühnen. Und die Bibel zeigt uns, dass darin die Liebe Gottes sich zu uns offenbart, dass er seinen Sohn gesandt hat, als eine Sühnung für unsere Sünden. Und nun wird uns zuerst gesagt, Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, auf dass er die Welt richte. Es hätte so viel Grund gegeben, Jesus als Richter zu senden. Aber er kam nicht als Richter. Der Herr Jesus hätte die Pharisäer richten können, die das Volk verführten. Er hätte die hohen Priester richten können, die ihn an die Römer auslieferten. Er hätte Pilatus richten können, der ihn wider besseres Wissen verurteilte. Er hätte die Volksmenge richten können, die ihm so oft zugehört hatte, und doch schrie, kreuzige ihn. Aber er war nicht gekommen, um zu richten. Andere Männer waren gekommen, um zu richten. Jahrhunderte vorher war Elia auf der Erde gewesen. Der hat 400 Baalspriester schlachten lassen. Andere haben gerichtet, Jesus Christus nicht. Er war nicht gekommen, um zu richten. Darum können wir Menschen heute Gottes Willen in aller Ruhe übertreten. Der Richter ist noch nicht gekommen. Solange wir auf dieser Erde sind, stehen wir nicht unter dem Gericht. Das kommt nach dem Tode. Und dann wird uns gesagt, Jesus Christus ist gekommen, um uns zu erretten. Jetzt fragt man, wovon? Die Antwort entnehmen wir dem 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 1, Vers 10. Da heißt es, Jesus, der uns errettet vor dem kommenden Zorn. Unser Herr hat zwei Worte gesprochen, die ganz anschaulich zeigen, worum es eigentlich geht bei dem kommenden Zorn. Er hat einmal unser Geschick verglichen mit dem Allerschönsten, was wir erlangen können, und ein andermal mit dem Allerschrecklichsten. Er hat einmal gesagt, was hülfe es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewänne und nähme doch Schaden an seiner Seele? Oder was wird ein Mensch geben als Lösegeld für seine Seele? Die ganze Welt hat noch nie einer gehabt, hat auch heute keiner. Selbst die ganz Reichen haben immer nur einen Teil. Und nun sagt unser Herr, und wenn einer alles hätte und verlöre seine Seele, er stände ganz jämmerlich da. Das sollte doch jeden aufmerken lassen. Unser Herr sagt doch damit, dass die Seele, die ich habe, die in Ewigkeit lebt, wichtiger, wertvoller ist als alle Schätze, die auf dieser Erde zu erlangen sind. Hast du je darüber nachgedacht? Du denkst vielleicht oft, ach, wenn ich doch auch so viel Geld hätte. Ach, wenn ich doch auch Rolls-Royce fahren könnte und meinen eigenen Jet hätte. Und unser Herr sagt, wir haben alle miteinander mehr als das. Aber was wird ein Mensch geben als Lösegeld für seine Seele? Unser großer, wunderbarer Schatz ist in Gefahr. Aber dann hat der Herr auch die andere Seite gezeigt. Und die sieht ganz schrecklich aus. Er hat einmal gesagt, Lukas 12, Vers 4, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und außerdem nichts zu tun vermögen. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, der Gewalt hat, nach dem Tode in die Hölle zu werfen. Ja, sage ich euch, den fürchtet. Stellen wir uns einmal vor, ihr käme ein Betrunkener herein mit einer Maschinenpistole und jagte eine Salve durch das Dach. Was würden wir uns alle auf den Boden werfen in Todesangst? Und unser Herr sagt, dass die Gefahr, in die Hölle zu kommen, weit, weit schlimmer ist. Er ist gekommen als unser Retter, als uns zu retten vor dem kommenden Zorn. Und dann haben wir gelesen, wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das Neue Testament sagt uns ganz klar, dass wir das ewige Leben nicht verdienen können. Und ich glaube, weil wir Menschen ganz auf Leistung getrimmt sind, weil wir in unserem Leben immer etwas bekommen für das, was wir leisten, darum fällt es uns so schwer, Gottes Gedanken zu verstehen, so schwer anzuerkennen, dass wir gar nicht in der Lage sind, Gottes Forderungen zu erfüllen, vor Gott zu bestehen. Warum fordert Gott Glauben, Vertrauen? Alle Not begann mit dem Unglauben. Alle Not begann mit der Unfähigkeit, Gott zu vertrauen. Gott ist die personifizierte Liebe und Güte. Und wir Menschen sind immer noch nicht in der Lage, ihm zu vertrauen. Selbst uns Christen fällt es noch schwer, Gott auch in der Not restlos zu vertrauen, immer damit zu rechnen, dass er nur Güte ist und dass er zu denen steht, die ihn lieben. Aber unser Text sagt mehr. Wir haben auch gelesen, das aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht. Was heißt das? Die Finsternis steht im Neuen Testament immer für das Böse, für die Sünde. Und wir alle stehen vor der Frage, ob wir auf die Seite Jesu treten wollen oder ob wir unser eigenes Leben leben wollen. Ob wir bereit sind, ein heiliges Leben zu leben oder ein selbstsüchtiges Leben. Und dieser Drang zur Selbstsucht, die sich immer in der Sünde auswirkt, ist das größte Hindernis zum Glauben. Es gibt immer wieder Menschen, die uns sagen, mein Verstand hindert mich daran, an Gott zu glauben. Das stimmt nicht. Es gibt Menschen, machen Ausnahme jedem selbst sein, aber es gibt Menschen, die sind intelligenter als wir alle zusammen. Und die haben trotzdem im schlichten, einfachen Glauben Jesus Christus angenommen als ihren Erretter und Herrn. Ich erinnere an den französischen Mathematiker und Philosophen Pascal. Eine geistige Größe ersten Ranges und er würde ein überzeugter Jünger Jesu. Und ich will auch einmal sagen, was er dazu gesagt hat. Er hat gesagt, weil ich der Mensch bin, der ich bin. Ein Mensch voller Ichsucht, voller Neid, voller Bosheit und Hass. Ein Mensch voller niedriger Lüste. Darum ist die Botschaft des Evangeliums, die Botschaft von der Vergebung für mich unwiderstehlich. Und ich kann nicht verstehen, dass sie das nicht für jedem vom Weibe Geborenen ist. Der Mann hat recht. Wenn wir einmal erkannt haben, wie wir sind, wenn uns einmal bewusst geworden ist, dass wir Sünder sind, bis ins Herz hinein. Und wenn uns bewusst geworden ist, dass Gott heilig ist, dann gibt es gar nichts anderes als die wunderbare Botschaft des Evangeliums, die uns Vergebung und Frieden bringt. Wenn jemand auf die Seite Jesu treten will, fängt es mit Buße an. Und Buße ist so viel wie Sinnesänderung. Ich muss erkennen, dass ich nicht tauge. Nicht nur, dass ich falsch gehandelt habe. Das ist keine Buße. Mir muss bewusst sein, dass ich nicht tauge. Dass ich anders werden muss. Ich schaffe das aus eigener Kraft nicht. Das sagt die Bibel uns auch ganz genau. Sie sagt, kann ein Pardel seine Flecken abwaschen oder kann ein Moor seine Farbe ändern? Und so kann auch kein Sünder ein Heiliger werden. Aber es ist die Frage, bin ich bereit, mich von Gott zu einem Heiligen machen zu lassen? Der Herr Jesus appelliert an unseren Willen. Als er von Jerusalem Abschied nahm, hat er es mit den Worten getan. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Flüchlein sammelt unter ihre Flügel. Und ihr habt nicht gewollt. Es geht darum, ob ich wirklich den Wunsch, das Verlangen habe, ein anderer Mensch zu werden, Gott wohlgefällig zu werden. Solange ich mit Bewusstsein festhalte an der Sünde, ist mir nicht zu helfen. Und so fordert Jesus Christus uns auf seine Seite zu treten. Und er sagt uns, dass er gekommen ist als unser Retter, Retter vom Gericht. Paulus drückt es so schön aus mit den Worten, er nennt Jesus den, der mich geliebt und sich selbst für mich dahingegeben hat. Am Kreuz hat unser Herr unsere Schuld gesühnt. Ich zitiere so gern die Worte aus Jesaja 53. Um unsere Übertretungen willen war er verwundet, um unsere Missetaten willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wenn wir das genau hören, für ihn Strafe und Striemen, für uns Heilung und Frieden. Und nun geht es darum, ob ein Mensch bewusst auf die Seite Jesu tritt, ob er Jesu Angebot annimmt. Manchmal wird gesagt, bei einer Evangelisation hätten sich 5 oder 10 oder 100 Menschen für Jesus entschieden. Die Angabe stimmt nicht ganz. Oder wenn man sagt, für Jesus entschieden wohl, aber es hätten sich 100 entschieden, dann stimmt sie nicht. Alle entscheiden sich. Alle, die noch keinen Frieden mit Gott haben, entscheiden sich. Die einen für Jesus, die anderen gegen ihn. Auch das ist eine Entscheidung. Und an der Entscheidung kommst du nicht vorbei. Viele haben nicht den Mut zur Entscheidung. Und der gehört ganz einfach dazu. In Offenbarung 21, Vers 8, da lesen wir, wer den traurigen Zug in die Hölle eröffnet. Muss ja irgendeiner von aufgeben. Aber man staunt, wenn man liest, wer es ist. Man sollte meinen, die Mörder wären wohl unter den Ersten. Sind es aber nicht. Vielleicht die Gotteslästerer auch nicht. Den schrecklichen Zug eröffnen die Feigen. Die Feigen, die nicht den Mut gehabt haben, sich zu entscheiden. Und darum möchte ich dich drängen. Nimm den Herrn Jesus heute an. Er klopft an deine Tür. Gott hat ihn nicht in die Welt gesandt, auf dass er die Welt richte, sondern auf dass die Welt durch ihn errettet werde. Heute kannst du ihn haben als deinen Retter. Einmal ist er nur dein Richter. Der einmal der Richter ist, klopft heute bei dir an. Dein Geschick liegt buchstäblich in deiner Hand. Darüber entscheide nicht ich. Das kann ich gar nicht. Es kann dir auch keiner dreinreden. Der Einzige, der dich dazu gewinnen oder bestimmen könnte, ist Gott. Und der überlässt dir deine Freiheit. Der lässt dich frei entscheiden. Und darin meine ich immer, damit schiebt er uns eine ungeheure Verantwortung zu. Ja, wir sind Menschen, geschaffen im Willen, nach dem Bilde Gottes. Und das, wonach wir uns alle so sehr sehnen, ich will mein Geschick bestimmen, das können wir. Du bestimmst deine Ewigkeit. Und alles hängt davon ab, ob du Jesus Christus bewusst im Glauben annimmst, als deinen Erretter und Herrn. Möge Gott dir schenken, dass du es tust, möge er dir schenken, dass du es heute tust.